Das ist Quantensprung. Ein Podcast der NZZ über Forschung, die bewegt.
Der Ölpreis ist auf den höchsten Stand seit 2022 geklettert.
We begin the day with a new naval blockade around the Strait of Hormuz.
Der Krieg im Nahen Osten hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanz- und Rohstoffmärkte.
Seit über einem Monat beschäftigt eine Meerenge die Welt, weil sie gesperrt ist. Durch diese 33 Kilometer breite Straße von Hormuz werden 20% des weltweiten Erdölbedarfs verschifft. Und große Mengen Erdgas für die Düngerproduktion und zur Stromerzeugung gleich mit. Die fehlen nun. In Südostasien mangelt es an Gas zum Kochen. In afrikanischen Ländern herrscht Sorge um die Lebensmittelsicherheit. In Europa steigen die Spritpreise und bald auch die Stromrechnungen. Immer wieder hören wir den Vergleich zum Ölschock in den 1970ern.
People can no longer afford to run cars that do 12 miles to the gallon.
We don't know how short we're going to be on gasoline for the car or fuel for the furnace. All we know is we're going to be short and we'll have to get by on less.
Die Ölkrise ließ damals auch eine andere Energiequelle boomen. Die Atomenergie.
The power of the atom, greatest source of energy man has ever discovered, is now serving in many ways. From atomic submarines and ships to nuclear fuel generation of electric power.
Kernkraft war der Hoffnungsträger. Und viele der Argumente lassen sich eins zu eins auf heute übertragen. Das Versprechen von CO2-armer Energie, quasi unerschöpflich, bei Tag und bei Nacht. Unabhängig von Wetter und unabhängig von Ressourcen anderer Länder. Es wirkte wie die perfekte Energiequelle. Bis zum 26. April 1986.
In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen.
There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted.
Atomkatastrophe bei Kiew. Ein Reaktor brennt. Bisher noch keine Klarheit über die Art des Unfalls.
Tschernobyl war der Anfang vom Ende des Kernkraftbooms. Protestbewegungen, die bereits in den 70ern angefangen hatten, wurden immer lauter. Proteste gegen Endlager, gegen die Kraftwerke selbst. Sie seien zu gefährlich, zu teuer, zu langsam im Bau. Doch nun bahnt sich eine Renaissance der Kernkraft an. Kleine Atomkraftwerke und neue Technologien sollen sicherer und günstiger sein. Sie könnten die Versprechen von damals doch noch einlösen. Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Wir prüfen Ideen aus der Wissenschaft, die unser Leben verändern. Und wie aus der Forschung Realität werden könnte. 40 Jahre nach Tschernobyl bricht eine neue Ära der Kernenergie an. Und wir wollen wissen, wie sie funktioniert. Und das kann niemand besser einordnen als mein Kollege und Co-Host Christian Speicher. Er ist Physiker und schreibt bei uns im Team über Teilchenphysik und Energie. Ich bin Lena Waldle. Willkommen.
Wir werden in Zukunft mehr Elektroautos auf den Straßen haben. Durch den Klimawandel brauchen wir mehr Klimaanlagen, die laufen mit Strom. Rechenzentren brauchen Strom. Alles ist abhängig von Strom. Was heute anders ist, ist der Energiemix. In den 1970er und 80er Jahren kam der Strom vor allem aus großen Kohlekraftwerken und Gaskraftwerken. Heute gewinnen die erneuerbaren Energien immer mehr an Bedeutung. Sonne, Wind, Wasser. Und zumindest bei Sonne und Wind, das sind keine stetigen Energieformen, die sind Schwankungen unterworfen. Und die Energieproduktion, die Stromproduktion ist auch dezentraler geworden durch die erneuerbaren Energien. Und wenn die Kernenergie da noch eine Chance haben will, noch einen Platz haben will, dann muss sie sich an diese neuen Gegebenheiten anpassen.
Mein Kollege Christian erinnert sich. In den 80er Jahren wurden die Kernreaktoren immer größer und größer gebaut.
Die Herausforderung war damals, mit Kohle und Gas zu konkurrieren,
sagt Andreas Pautz vom Paul-Scherrer-Institut in der Schweiz.
Und entsprechend hat man damals festgestellt, Economy of Scale, man muss die Anlagen immer größer machen, damit sie irgendwo mit Kohle und Gas konkurrenzfähig sind.
Pautz leitet das Zentrum für nukleare Technologien und Wissenschaften.
Heute konkurriert man mit Wind und Solar. Und für mich ist das wirklich dieser ganze Paradigmenwechsel, der da stattfindet.
Auf Kernkraft zu verzichten, diesen Luxus könne sich die Welt nicht leisten, sagt die ETH-Professorin Annalisa Manera.
So we are so angry of not only electricity but of energy that we don't have the luxury to eliminate anything out from the table.
Das scheint auch in der Politik angekommen zu sein. 20 Staaten wollen ihre Kernkraftkapazitäten verdreifachen, und zwar bis 2050. Sie sorgen sich stärker um die Energiesicherheit als um die Risiken der Atomkraft.
It think that the acceptance is rising because there is more information about safety, but also because people are becoming more worried about energy security.
Nach dem Reaktorunfall von Fukushima, wenn man über Kernenergie gesprochen hat, ging es vor allem um Sicherheitsaspekte. Heute würde ich sagen, diskutiert man wieder mehr darüber, ob die Kernenergie eine Chance oder sogar eine Notwendigkeit sein kann. Einer der Gründe ist sicherlich der Klimawandel. Ein anderer Aspekt ist die Energiesicherheit. Gerade der Iran-Krieg führt uns jetzt wieder vor Augen, wie abhängig wir von Gas sind. Und ich finde es schon bezeichnend, dass eine Politiker wie die Frau von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission ist, dass sie öffentlich sagt, dass der Rückzug aus der Kernenergie in Europa ein strategischer Fehler war.
This reduction in the share of nuclear was a choice. And in hindsight, it was a strategic mistake for Europe to turn its back on a reliable, affordable source of low-emission power.
Es ist also sehr teuer, neue Kernkraftwerke zu bauen. Und da ist man jetzt auf die Idee gekommen, dass der Einstieg oder der Wiedereinstieg in die Kernenergie vielleicht besser gelingen kann, wenn man erstmal kleine modulare Reaktoren baut.
Ein solches Kernkraftwerk wird derzeit in Darlington, Kanada errichtet. Es soll kleiner sein, flexibler und schneller gebaut werden. Und zwar von der amerikanisch-japanischen Firma GE Vernova Hitachi. Ein erster Reaktor soll 2030 in Betrieb gehen. Und sollte sich die Technologie in Kanada bewähren, könnten solche Kraftwerke auch in Europa entstehen.
Das handelt sich um einen Druckwasserreaktor der dritten Generation. Dritte Generation, das ist sozusagen die modernste Generation von Kernkraftwerken, die es gibt. Die wird seit den 1990er Jahren gebaut. Und Druckwasserreaktor heißt, dass dieser Reaktor mit Wasser gekühlt wird. Das heißt, die Energie, die bei der Spaltung von Urankernen freigesetzt wird, erwärmt das Wasser. Dieses Wasser erwärmt sich, erhitzt sich auf 300 Grad ungefähr und treibt dann eine Dampfturbine an und so entsteht Strom.
Das sind halt alles eben, wie ich immer so etwas despektierlich sage, Wasserkocher.
Das ist das Prinzip fast aller Kernreaktoren, die heute in Betrieb sind. Und das würde auch für diesen neuen Kernreaktor gelten, der dort in Darlington gebaut werden soll. Eine Besonderheit von diesem Reaktor ist, dass er passiv gekühlt wird. Das heißt, bei älteren Reaktoren, Reaktoren der zweiten Generation, ist es oft so, dass die Kühlung abhängig davon ist, dass ich eine Stromzufuhr habe. Wenn die Stromzufuhr abbricht, dann bricht auch die Kühlung zusammen. Und das ist in einem Notfall, kann das sehr gefährlich sein. Das ist genau das, was in Fukushima passiert ist, weil da sind die Notstromaggregate nach dem Tsunami ausgefallen und der Reaktor konnte nicht mehr gekühlt werden.
Ein Unfall wie in Tschernobyl oder in Fukushima soll so verhindert werden. Die neuen Reaktoren, so wie der in Darlington, haben aber auch noch andere Eigenschaften.
Der wesentliche Unterschied zu den heutigen Reaktoren der dritten Generation ist, dass er kleiner ist. Er hat halt eine Leistung von 300 Megawatt. Das ist deutlich weniger als die heutigen Reaktoren. Zum Beispiel zum Vergleich, das Kernkraftwerk in Gösgen in der Schweiz hat eine Leistung von einem Gigawatt ungefähr, also 1000 Megawatt. Das ist ungefähr dreimal so viel wie der Reaktor, der dort in Darlington gebaut werden soll.
Außerdem lassen sich diese kleinen modularen Reaktoren an- und ausschalten. Zum Beispiel, wenn genügend Sonnen- und Windstrom zur Verfügung steht. Dann nimmt man sie einfach vom Netz. Der größte Vorteil dieser kleinen Anlagen ist aber ein wirtschaftlicher.
Ich meine, scheuen natürlich heute Investoren einfach vor diesen riesigen Investitionen zurück. Und wir haben es ja gesehen. Also eine 16 Megawatt Anlage wie der EPR in Finnland kostet dann eben mal schnell 12, 11, 12 Milliarden. Und wenn alles aus dem Ruder läuft, auch mal 20 Milliarden. Das ist eine enorme einmalige Investition, die man halt eben zu Anfang auf den Tisch legen muss.
Ein kleines Kernkraftwerk würde so um die 4 Milliarden Dollar kosten. Das heißt aber noch nicht, dass auch der Strom daraus automatisch günstiger wäre.
In der Vergangenheit sind da eher zu optimistische Vorhersagen gemacht worden, dass der Preis pro Kilowattstunde, dass der sehr niedrig sein kann.
No, this is definitely a misunderstanding.
Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass die kleinen modularen Reaktoren, dass der Strom pro Kilowattstunde teurer als der durch Sonne oder Wind hergestellt wird, können sie trotzdem eine Nische finden, weil man braucht ja irgendwas, was die Schwankungen der erneuerbaren Energien ausgleicht. Und das können Gaskraftwerke sein, produzieren CO2, aber das können eben auch kleine modulare Reaktoren sein. Und dann ist man vielleicht gewillt, in Kauf zu nehmen, dass dieser Ausgleich, diese Stabilisierung des Netzes halt etwas teurer wird.
Bisher gibt es solche kleinen modularen Kraftwerke nur in Russland und in China. In Europa könnten die ersten Small Modular Reactors frühestens in den 2030ern ans Netz gehen. Dabei findet Andreas Pautz:
Das ist kein Hexenwerk. Ich sage immer, das ist kein Hexenwerk. Eigentlich ist es für mich sogar fast zu wenig revolutionär. Das ist eigentlich das gleiche Zeug, was wir früher gemacht haben. Es ist schon fast trivial, eigentlich kleine Anlagen zu bauen. Man kann jeden Reaktor kleiner bauen. Es sollte eigentlich keine große technische Herausforderung sein.
Die Technologie ist sehr gut erprobt. Das heißt aber auch, dass die Probleme und Herausforderungen, die große Kernkraftwerke haben, auch für die kleinen gelten.
Also wenn ich mir das einzelne Modul anschaue, dann produziert das sicherlich weniger Atommüll als ein großes Kernkraftwerk. Aber das ist natürlich nicht der faire Vergleich. Ich muss ja vergleichen, gleiche Leistung. Also ich müsste dann zum Beispiel vergleichen, produzieren 5 Kernkraftwerke mit 300 Megawatt genauso viel Atommüll wie ein großes mit 1500 Megawatt. Und nach allem, was man heute weiß, sind die Mengen an Atommüll vergleichbar.
Annalisa Manera von der ETH Zürich hat uns das mal vorgerechnet.
If you look, for example, at Switzerland, all the power plants in Switzerland, after 60-year operation, they would have produced 1,500 cubic meter of highly radioactive waste. So basically 2 one-family houses.
Bisher hat die Schweiz in 60 Jahren ungefähr 1500 Kubikmeter Atommüll produziert. Damit könnte man 2 Einfamilienhäuser füllen, sagt sie.
Nuclear has the fuel with the highest density on the planet.
Das Atommüllproblem könnten kleine modulare Reaktoren der 4. Generation lösen. Eine solche Anlage entsteht derzeit im amerikanischen Gliedstaat Wyoming, in einer Kohlestadt namens Kemmerer. Und sogar für Wyoming-Verhältnisse ist die ziemlich abgelegen. Dort baut das Startup Terra Power eine ganz neue Art von Kernkraftwerk, mit Hilfe eines äußerst bekannten Gründers.
Nuclear energy is advantageous in that it can generate electricity 24 hours a day, it doesn't require much land, it doesn't emit greenhouse gases, it can be placed near to where the electricity is needed. But most plants today are based on designs from half a century ago.
Bill Gates gründete Terra Power bereits 2008.
The question that I asked a lot of smart physicist friends around 2000 was, is there a new way to do reactors?
Heraus kam ein Reaktor, der statt mit Wasser mit Natrium gekühlt wird.
Natrium ist das perfekte Kühlmittel oder wäre das perfekte Kühlmittel, weil nichts transportiert die Wärme so gut ab wie Natrium.
Natrium kann sehr viel Wärme aufnehmen. Das heißt, der Reaktor muss gekühlt werden und Natrium kann diese Wärme aufnehmen, ohne dass es anfängt zu verdampfen. Das ist das Problem bei den wassergekühlten Reaktoren. Das Wasser erhitzt sich sehr schnell, fängt an zu verdampfen und deswegen muss ich die unter Druck setzen, damit das Wasser flüssig bleibt.
Weniger Druck macht die Anlage erstmal sicherer. Und effizienter, denn diese Reaktoren können den Brennstoff viel besser verwerten.
In den heutigen Reaktoren dient das Wasser nicht nur dazu, den Reaktor zu kühlen, sondern es bremst auch die Neutronen, die bei der Kernspaltung entstehen, ab. Man sagt, aus den schnellen Neutronen, die eigentlich bei der Kernspaltung entstehen, entstehen thermische Neutronen. Und diese thermischen, das heißt langsamen Neutronen, die spalten dann die Uranatomkerne. Die schnellen Neutronen, die aus dem Reaktor zum Beispiel von TerraPower, da kommen schnelle Neutronen raus und die werden nicht moderiert, weil da gar kein Wasser drumherum ist. Und im Prinzip können die nicht nur das Uran-235 spalten, was in so einem Reaktor drin ist, sondern es können zum Beispiel auch Plutonium und andere Sachen, die sich in so einem Reaktor befinden, andere Radionuklide auch spalten.
So entsteht auch weniger Atommüll. Und?
Atommüll, der übrig geblieben ist, dass man den aufbereitet, wieder in so einen Reaktor der 4. Generation, also Brennstoff, reintut und dadurch vielleicht unschädlicher macht. Zum Beispiel Plutonium oder andere langlebige Radionuklide gespalten werden. Und das, was dann übrig bleibt, muss dann vielleicht nicht mehr über 100.000 Jahre aufbewahrt werden in einem Endlager, sondern vielleicht nur noch über 10.000 oder 100 Jahre. Das ist die Idee, dass der Kernbrennstoff oder der Müll, der übrig bleibt, weniger schädlich ist.
Natriumgekühlte Reaktoren klingen doch erstmal recht vielversprechend.
Wenn es nicht den einen entscheidenden Nachteil hätte, das kennen Sie auch aus dem Chemieunterricht, dass es halt bei Wasser- oder Luftkontakt anfängt zu brennen.
Und ein anderer Nachteil ist, dass jetzt zumindest der TerraPower-Reaktor der braucht Uran, was höher angereichert ist als das Uran in den heutigen Kernkraftwerken. Heute reichert man das Uran 235, das ist das Uranisotop, was gespalten werden kann, auf 3-5% an. Der TerraPower bräuchte zwischen 25% angereichertes Uran. Und angereichertes Uran hat man natürlich nicht so gerne, weil es auch dann wieder näher an der Waffenfähigkeit dran ist.
Näher an der Waffenfähigkeit heißt zum Glück noch nicht, dass dieser Reaktor den Rohstoff für Atomwaffen baut.
Aber es ist tatsächlich gerade bei den neuartigen Reaktorkonzepten, das nennt man Proliferation, also wie groß ist die Gefahr, dass dieser Brennstoff in falsche Hände gerät und dass daraus Waffen hergestellt werden können, die ist natürlich gegeben.
Gut, dass noch an ganz vielen anderen Konzepten geforscht wird.
Statt, dass man als Kühlmittel statt Natrium zum Beispiel Blei verwendet. Dann gibt es sogenannte Flüssigsalzreaktoren. Das ist ein ganz anderes Konzept. Dann zählt man zu den Reaktoren der vierten Generation, gibt es auch welche, die sind sogar schon in China gebaut worden. Reaktoren, die nicht mit Wasser gekühlt werden, sondern mit Gas. Das hat auch wieder den Vorteil, dass dieses Gas dann höhere Temperaturen erreichen kann und dass dadurch die Umwandlung in Strom mit einem höheren Wirkungsgrad erfolgen kann.
Und genau daran forscht auch Andreas Pautz am Paul-Scherrer-Institut.
So kleinräumig wie die Schweiz halt ist, ist ein Unfall nicht denkbar, oder? Das darf einfach nicht passieren. Und das ist das Ziel. Wir wollen einen Reaktorkern bauen, der nicht schmelzen kann.
Es gibt bestimmt 100 verschiedene Ideen, wie Kernkraftwerke in Zukunft Energie liefern sollen.
Also Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Proliferation und eben Abfallvermeidung, also Nachhaltigkeitsaspekte. Das sind eigentlich so die vier Kernkriterien, weswegen man Generation 4 entwickelt hat.
Christian, Kernenergie ist weiterhin ein umstrittenes Thema. Die einen sehen die verlässliche Energiequelle und die anderen warnen davor, dass man eben mit einem ziemlich gefährlichen Stoff hantiert.
Ja, man hantiert mit einem gefährlichen Stoff, aber man hat auch 40 Jahre Erfahrung gesammelt, wie man mit diesem gefährlichen Stoff hantiert. Mhm. Dazu kommt, dass die heutigen Kernkraftwerke nicht mehr vergleichbar sind mit den Kernkraftwerken der zweiten Generation, die in den 70er Jahren gebaut worden sind. Die Reaktoren der dritten Generation oder teilweise spricht man auch von 3+, die sind dann noch sicherer, wo man versucht, falls es zu einem Störfall kommt, die Folgen wirklich auf das Kraftwerksgelände einzuschränken, dass es überhaupt gar keine Beeinträchtigung für das Umland gibt. Also da wurde in den letzten Jahren wirklich viel, viel gemacht. Ich würde nie behaupten, dass die Kernenergie ohne Risiken ist, aber man hat doch sehr viel getan, um die Risiken zu minimieren. Was bleibt, ist das Problem des Atommülls, der muss irgendwo hin. Aber auch da sind in den letzten Jahren Schritte unternommen worden. In Finnland wird ein Endlager für Atommüll gebaut. Die Schweiz ist schon sehr weit in der Planung. Man hat einen Standort ausgewiesen. Das Problem, was in den letzten 20, 30 Jahren immer so vor sich hergeschoben wurde, das geht man inzwischen an. Also es ist nicht so, dass man da die Augen vor verschließt.
Ein Argument für die Kernkraft ist oft, dass man sich damit unabhängig machen kann von den fossilen Ressourcen anderer Länder. Könnte uns das in der heutigen Situation denn helfen?
Es ist tatsächlich so, dass viele der Brennstäbe zumindest, also es geht ja nicht nur darum, das Uran zu fördern, sondern das Uran muss dann ja auch so aufbereitet werden, dass man daher Brennstäbe daraus herstellen kann. Und da ist es tatsächlich so, dass viele Brennstäbe auch in europäischen Kernkraftwerken aus Russland kommen. Und das ist ein Zustand, der auf Dauer natürlich nicht erwünscht ist. Nach dem Ukraine-Krieg gibt es auch Bestrebungen, unabhängig davon zu werden, aber das braucht Zeit. Russland hat sehr viel Erfahrung damit in den letzten Jahrzehnten gesammelt. In Europa und den USA hat man in der Hinsicht eher weniger getan. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen wieder einen größeren Anteil bei unserer Stromproduktion hat, dann muss man sicherlich sich auch darum kümmern, dass man die entsprechenden Fähigkeiten entwickelt, diese Kernbrennstäbe selbst herzustellen.
Gut, das gehört also auch noch auf die To-Do-Liste. Wir wollen ja weniger Abhängigkeiten statt weiteren und wir wollen Energiesicherheit. Wie können denn kleine modulare Reaktoren hier einen Mehrwert liefern?
Kleine modulare Reaktoren sind sinnvoll für kleine Länder. In Europa denke ich mal vielleicht an Litauen, Estland, auch einige osteuropäische Länder planen, kleine modulare Reaktoren zu bauen. Es gibt andere Länder, die auch in der Vergangenheit sehr stark auf Kernenergie gesetzt haben, zum Beispiel Frankreich. Da geht es darum, die großen Kernkraftwerke die jetzt ins Alter kommen, zu ersetzen in den nächsten Jahren. Und da muss man sich natürlich schon überlegen, ist es sinnvoll, statt einen großen Reaktor mit 1500 Megawatt fünf kleine zu bauen, oder investiert man dort nicht doch wieder in ein großes Kernkraftwerk? Ich glaube, so Länder wie Frankreich, die werden eher nach wie vor auf große Kernkraftwerke setzen. Kleine Kernkraftwerke kann man auch dazu verwenden. Also sie sind, der eine ihrer Vorteile ist ja, dass sie dezentral sind. Also ein Unternehmen, was auf eine stetige Stromproduktion angewiesen ist. Für das Unternehmen macht es vielleicht Sinn, sich ein kleines Modul mit einer Leistung von 100 Megawatt oder auch mit 300 Megawatt, je nach Gebrauch, sich dahinzustellen. Datenzentren sind darauf angewiesen, dass der Strom 24 Stunden am Tag fließt. Die können es sich nicht erlauben, wenn da plötzlich mal eine Flaute, eine Windflaute herrscht oder die Sonne nicht scheint.
Wir haben jetzt immer über Strom gesprochen, aber du hast es mal kurz erwähnt, diese neue Generation an Kernkraftwerken, die könnte ja auch ganz andere Arten von Energie liefern.
Dass man mit diesen Reaktoren, vor allem mit denen der vierten Generation, das habe ich vorhin mal erwähnt, dass die bei höheren Temperaturen arbeiten, bei höhere Prozesstemperaturen erreichen. Und mit diesen höheren Temperaturen könnte man zum Beispiel auch Wasser spalten auf sehr effiziente Weise. Das heißt, das wäre auch eine Möglichkeit, Wasserstoff herzustellen. Soll ja auch eine Säule der zukünftigen Energieversorgung sein. Aber es ist sehr ineffizient, wenn man den Strom aus einem Kernkraftwerk oder was auch immer aus erneuerbaren Energien nimmt, damit durch Elektrolyse Wasserstoff erzeugt. Da geht so viel Energie verloren, dass das nicht besonders sinnvoll ist. Wenn man allerdings direkt die Wärme aus so einem Kernreaktor nutzt, der bei sehr hohen Temperaturen arbeitet, lässt sich Wasserstoff sehr viel effizienter herstellen. Oder auch bestimmte Industrien sind darauf angewiesen, dass sie hohe Temperaturen haben, um chemische Reaktionen in Gang zu bringen. Also neben der eigentlichen Stromproduktion gibt es noch andere Anwendungen für so kleine modulare Reaktoren. Und das macht sie auch interessant.
Übrigens, diesen Podcast und alle Artikel in der NZZ-App könnt ihr ab sofort auch unterwegs im Auto hören. Mit Apple CarPlay oder Android Auto. Probiert's mal aus. Mehr Infos und die Videoanleitung findet ihr in den Shownotes. Dort habe ich euch auch die Anmeldung zu unserem Quantensprung-Newsletter verlinkt. Im Newsletter findet ihr noch einige Artikel rund um die Kernkraft. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Lena Waldle. Nächste Woche ist Feiertag. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.